Als Chirurgin möchte ich eines heute auch zeigen, dass es manchmal uns braucht und dass es nicht Therapieziel ist, entschuldige Franz, die Chirurgie zu vermeiden, sondern im Gegenteil, dazu gibt es Literatur, rechtzeitig die Chirurgie mit einzubeziehen, was eben CED-Board funktioniert. Die Kooperation für unsere CED-Patienten ist bei uns im Haus schon große Tradition. Ich 2004 hingekommen bin, waren schon immer die Kooperationen da zwischen Chirurgie und Gastroenterologie, Psychosomatik, da habe ich viel gelernt, eben zwischen den drei Sparten. Und ich kann mich erinnern an einen englischen Spruch, der mir von 2006 in einem Vortrag, hatte ich den schon, die Patienten mit CEDs brauchen einen aggressiven Internisten und einen zurückhaltenden Chirurgen. Und wenn die zwei zusammenarbeiten, dann sind unsere Patienten gut betreut. Was ist ganz allgemein zur Chirurgie bei CED-Patienten zu sagen? Es sollte ein Operateur mit Expertise sein. Es ist fast eine Zentrumschirurgie und man sollte nicht, wenn man ab und zu ein Kolon operiert, dann vielleicht eine komplexe Kronresektion oder eine Proktokolektomie machen. Es gibt für uns Chirurgen ganz aktuelle S3-Leitlinien, ECHO-Leitlinien, die wir googeln können, wo wir genau nachlesen können und alles standardisiert ist, wenn wir uns nicht sicher sind in der Behandlung oder welchen Eingriff braucht unser Patient. Heutzutage sollte die minimalinvasive Chirurgie Standard sein, gerade bei entzündlichen Eingriffen. Und in unserem Haus ist halt die Single-Port-Chirurgie Standard und ein Steckenpferd, also dass nur ein Port gesetzt wird, aber natürlich kann das auch in Multiport-Technik durchgeführt werden. Und wir haben ja, wie schon mehrfach erwähnt, vor allem junge Patienten. Und wenn wir diese junge Frau sehen, die zwei Wochen vor ihrer Hochzeitsreise war, das war dann eine Iliozäkalresektion, dann können wir uns vorstellen, dass das für die Patienten ist, das Körperbewusstsein, das Körperbild, das soll nicht noch auch im Rahmen ihrer Erkrankung vollkommen zerstört werden durch eine große Laparotomie, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Für uns ganz allgemein wäre wichtig für jegliche Operation, dass wir den Allgemeinzustand und den Ernährungszustand vor allem optimieren, präoperativ, dass wir, wenn möglich, das Cortison reduzieren können und auch, dass wir zum Anti-TNF-Alpha in etwa 4 Wochen Pause haben können, damit wir die Komplikationen und die Morbidität verringern können. Ich gehe jetzt zuerst auf die Colitis ulcerosa und dann auf den Morbus Crohn ein. Wir müssen denken, 15% der Patienten mit CU benötigen irgendwann im Verlauf eine Operation, etwa 5% davon akute Eingriffe. Und eines müssen wir wissen, die Colitis ulcerosa können wir Chirurgen heilen. Dann braucht er nie wieder ein Medikament. Wenn wir ihm den Dickdarm entfernen, dann ist der Patient von seiner Erkrankung geheilt, im Gegensatz zum Morbus Crohn. Indikationen für die Colitis-Eingriffe sind entweder der therapiefrei-refraktäre Verlauf, das heißt, alles, was wir gehört haben an Therapie, Cortison und trotzdem bringen wir ihn nicht aus dem Schub raus. Intraepitheliale Neoplasien, sprich High-Grade-Adenome bis hin zu Karzinomen natürlich. Komplikationen wie Blutungen, Perforationen oder das toxische Megakolon. Auch der Patientenwunsch, wenn wir uns intensiv beschäftigen, auseinandersetzen und dann der Patient sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das soll auch eine OP-Indikation sein. Und dann etwas kleiner geschrieben, weil in unserem Haus keine Kinderabteilung, aber natürlich eine Wachstumsretardierung bei Kindern ist auch eine OP-Indikation. Diese Übersicht aus dem Coloproctology zeigt die verschiedenen OP-Verfahren. Man kann es vielleicht jetzt klein, na geht, aber auch nachlesen. Wir haben entweder die Proktokolektomie mit ilioanalem Pouch, das heißt Rekonstruktion. Wir haben die Proktokolektomie, was heißt Entfernung gesamter Dickdarm und Rektum mit terminalem Iliostoma, dass ich ihm von Haus aus keine Anastomose und ein Iliostoma vielleicht auf Dauer ausleite. Und wir haben die Kolektomie mit Iliorektostomie. Darunter sehen Sie alle Indikationen, Vor- und Nachteile. Wenn wir jetzt die Proktokolektomie machen, Sie sehen hier einen Dickdarm, den Kolonrahmen, dann tun wir üblicherweise hier unten durchtrennen und dann müssen wir ihm den gesamten Kolonrahmen entfernen und gerade mal den Analkanal stehen lassen. Wenn wir das Rektum belassen. Und wenn wir die Leitlinien anschauen, dann ist das zum Beispiel bei jungen Frauen, die Kinderwunsch haben, aufgrund der Senkung der Morbidität indiziert, dass wir nicht das gesamte Proktorektum entfernen, sondern das Rektum stehen lassen. Was aber bedeutet, und das muss im Aufklärungsgespräch vorher genau definiert werden, es bedeutet intensivere Kontrollen des Rektums und ein erhöhtes Risiko der Entzündungsaktivität und auch der Neoplasien im verbliebenen Rektum. Die Lebensqualität bzw. der Eingriff ist aber natürlich ein einfacheres. Bei der Colitis wird gefordert, anders als bei onkologischen Resektionen, außer natürlich, man findet schon beim Colitis-Patienten im Vorfeld eine Neoplasie, dass das Mesorektum belassen wird. Normalerweise, wenn wir operieren, entfernen wir das Rektum mit all seinem umgebenden Fettgewebe, wo Lymphknoten, Blutgefäße, alles drinnen ist. Bei der Colitis ohne Karzinom dürfen wir oder sollen wir das Mesorektum stehen lassen, weil wir damit nicht ein leeres kleines Becken haben, damit die Morbiditäten und auch die postoperativen Komplikationen minimiert werden sollen und es einfach aufgrund der funktionellen Nerven für Blase, für Sexualfunktionen besser ist. Was wir nicht machen sollten bei der Colitis ulcerosa sind Segmentresektionen. Damit muss man sich eigentlich auch gedanklich einmal auseinandersetzen, wenn wir irgendwo bei einem Colitis-Patienten bei einer Kontrollkoloskopie ein High-Grade-Adenom haben oder ein Karzinoma in situ oder ein T1-Karzinom, dann gehört das gesamte Kolon Proktokolektomie entfernt, weil das Risiko zu hoch ist, dass an einer anderen Stelle vielleicht auch ein kleines Zweitkarzinom hat. So sieht ein Präparat aus. Bei diesem jungen Mann, heuer im Sommer operiert, natürlich ist das ein Rieseneingriff, aber auch diesen Darm konnten wir minimalinvasiv in Sils-Technik entfernen und hier ist das komplette Mesorektum auch mit entfernt, weil er ein T1-Karzinom im Rektum hatte, das war die Indikation dazu. Meistens können wir sphinkterhaltend operieren, eben mit ilioanalem Pouch. Was heißt das? Pouch ist die Verbindung des Dünndarms zum Analkanal und der J-Pouch bezeichnet eben die Form des hinuntergezogenen Dünndarms, wie wir es hier sehen, ein J gemacht und hier unten die tiefste Punkt wird entweder mit einer 2 cm Mucosa-Manschette stehen gelassen, sodass wir maschinell stapeln können oder direkt wie hier an den Analkanal, wo komplett mukosektomiert ist, angenäht. Die Länge so eines Pouches sollte 15 bis 17 cm sein, so haben wir die besten Funktionen. Erstmals wurde diese Pouchanlage 1978 im St. Mark's Hospital in London von Sir Alan Parkes und Nicholson operiert und durchgeführt. Die hatten damals einen S-Pouch. Hier gibt es verschiedene Techniken, W, S, J, also je nachdem, wie der Dünndarm dann zusammengenäht wird und rekonstruiert wird. Durchgesetzt hat sich aber zum heutigen Tag vor allem, wie gesagt, der J-Pouch, der zu 90% angelegt wird. Ob wir händisch oder maschinell anastomosieren, hängt ein bisschen vom Operateur ab, wobei die maschinellen Anastomosen, so heißt es, besseres Outcome funktionell haben. Und wir können ein, zwei, dreizeitiges Vorgehen überlegen. Was heißt das? Ich kann zum Beispiel, wenn der Patient total im schlechten Allgemeinzustand ist, wegen Blutung die Indikation ist, kann ich ihm vorerst einmal nur ein Stoma anlegen, einmal verbessern und dann resezieren oder gleich resezieren und die Rekonstruktion erst in einem weiteren Schritt machen. So sieht das aus, wenn ein Patient ein doppelläufiges Ileostoma hat. Zum Schutz so einer Pouch-Anastomose wird das immer angelegt, weil man hat da unten im kleinen Becken, insbesondere bei Männern, nur eine Chance und da soll das gut abheilen können. Es schützt nicht vor Dehiszenzen, aber vor schweren Komplikationen sollte irgendwas undicht werden, dass nicht der Stuhl gleich drüber geht. Und so ein Schutz-Ileostoma, Sie sehen auch hier minimalinvasiv operiert, keine weiteren großen Narben, wir haben den Port an der Stoma-Stelle gesetzt. Und dieses Stoma leitet mich gleich zum Morbus Crohn über, denn auch Crohn-Patienten brauchen häufig ein Stoma. Bei Crohn-Patienten wissen wir, dass nach 10 Jahren Erkrankungsdauer in etwa 28-71% irgendwann mal den Chirurgen brauchen, einen operativen Eingriff. Grundprinzip bei Crohn-Patienten ist es, nur die symptomverursachenden Pathologien zu entfernen und möglichst darmsparend zu agieren, um ein Kurzdarmsyndrom zu verhindern. Wir wissen ja nicht, was er in seinem weiteren Krankheitsverlauf noch für Komplikationen oder Eingriffe braucht. Der häufigste Eingriff ist sicherlich die Ileozäkalresektion. Wir sehen hier eine komplett entzündlich veränderte Valvula. Ileozäkal ist offenstehend, rigide, entzündet. Und hier ist die Iliozekalresektion die Therapie der Wahl. Möglichst sparsam, möglichst nicht entzündetes Gewebe. Das beste Outcome oder gefordert bei Entzündungen ist eigentlich die maschinelle Seit-zu-Seit-Anastomose. Und was wir vermeiden sollten ist, ob wir so oder so rekonstruieren, ist Blindsäcke. Das heißt, es sollte nicht bei der Anastomose eine Ausbuchtung sein, die eigentlich nicht im Fluss des Stuhles ist, denn dort ist Stase und dort entstehen dann wieder neuerliche Entzündungsaktivitäten durch wie entstehendes Gewässer und eventuell Fisteln. Also das sollten wir bei der Anastomosierung vermeiden. Wenn wir jetzt irgendwo im Darmverlauf eine Resektion, eine Engstelle haben, dann ist prinzipiell, wenn es mitten im Dünndarm ist, möglichst sparsam zu resezieren. Genau überlegen, wo habe ich was? Wir haben ein MR-Enteroklysma, wo ist sonst? Und das nur das, die Pathologie. Nicht denken, na, wenn er das noch hat, nehme ich das dazu. Und bei Konglomerattumoren, wo ich oft ein zusammengewachsene, entzündetes Konglomerat von vielen Dünndarmschlingen habe. Möglichst auseinander dividieren, möglichst das auflösen, was möglich ist und das, was überbleibt, so wie hier eine Dünndarm-Sigma-Fistel, wo dann im aufgeschnittenen Präparat die Knopfsonde durchgeht, das, was notwendig ist, natürlich zu resezieren. Aber im OP-Befund muss vom Chirurgen genau die Länge vermessen werden. Wir müssen dokumentieren, was resezieren wir, was bleibt im Patienten drinnen, wie viel Restdarm hat er noch und möglichst knapp resezieren. Wenn wir Strikturen haben in der Durchuntersuchung, das heißt zusammengezogene Stenosen aufgrund der Entzündungsaktivität, wir haben Narbenbildungen, wir haben diese Schleimhautulzerationen, die durch die Fibrose und durch diese Narbenbildung eine chronische Wandverdickung machen, durch immer wieder ablaufende Schübe. Und Sie sehen auf diesem Bild, wie dick hier die ganze Darmwand ist, bis nach außen die Entzündungsaktivität reicht und irgendwann da es auch zur Fistulierung kommt. Das heißt, wenn wir solche Strikturen haben, solche Endstellen, fibrotische, dann müssen wir Chirurgen überlegen, muss ich das wirklich resezieren oder kann ich vielleicht auch eine Strikturplastik durchführen? Denn der Patient hat natürlich ein hohes Risiko, einen weiteren operativen Eingriff zu benötigen. Und diese Strikturenplastiken heißt, ich reseziere nichts, ich schneide, die häufigste ist hier die von Heinecke Mikulic, wie hier aufgezeichnet, ich schneide die Engstelle der Länge nach auf und nähe sie der Quer nach wieder zu. Das kann ich, diese Technik zum Beispiel, bei Strikturen bis zu 10 cm Länge machen und dadurch erweitere ich wieder diese Engstelle und kann das vernähen. Der Herr Tschad hat das beschrieben, bei Fisteln, wo ich zum Beispiel die Fistel exzidiere und das dann auch gleich wieder integriere in die Darmnaht. Viele Menschen haben sich berühmt gemacht, offenes Gebiet, wer noch innovativ ist, solche Strikturplastiken sich zu überlegen, wie Crohn-Patienten ihren Dünndarm erhalten können und natürlich Kombinationen, das kann man nachlesen und genau in Lehrbüchern und im Internet auch aufgezeichnet, wie das dann zu vernähen ist, auch über die Valvula. Bei Michelassi zum Beispiel, bis zu 90 cm lange Stenosen können wir mit Seit-zu-Seit isoperistaltischen Nachtechniken da überbrücken und sanieren. So sieht zum Beispiel ein Darm aus, der hier eine Fistelöffnung hatte, die reseziert wurde mit Engstelle. Das Ganze wird dann der Länge nach aufgeschnitten und wie ich schon gezeigt habe, der Quer vernäht und wir haben die Stenose behoben. Und die andere Möglichkeit, hier auch eine andere Technik wieder, hier haben wir eine etwas längerstreckige Stenose. Wir stellen uns Y-förmig vor, wenn ich das so aufschneide, wie ich das dann hier mit diesem dicken Lappen, den ich dann hinüberziehe, sanieren kann. Und wenn man das in die Breite zieht und dieses Y-Stück hier so wie ein Trapez rübernähe, so habe ich auch hier die Engstelle behoben. Gehen wir weiter runter, der anale Crohn, die Fisteln wurden schon angesprochen. In etwa 40% ist eine Analfistel das Initialsymptom von einem Morbus Crohn. Und das müssen wir bedenken, wenn wir in der Chirurgie Fistelpatienten behandeln. Das heißt, wir müssen verdächtige Patienten, sprich hartnäckig rezidivierende Fisteln, eine Rigidität des Analkanals, Patienten mit multiplen Abszessen und Fisteln herausfischen und die einer kompletten Koloskopie zuführen bis ins terminale Ilium, wo wir dann oft die Diagnose haben. und auch wenn Fistelpatienten bestimmte Begleiterkrankungen haben, diese Patienten zu evaluieren. Oft ist die Drainage die erste Möglichkeit, insbesondere bei Abszessgeschehen. Wir sehen hier diese junge, arme Crohn-Patientin, die mehrere Abszesse, Fistelungen wie so ein Maulwurfbau und Gänge hatte. Die soll auch zeigen, wir haben mehrere Drainagemöglichkeiten. Wir haben Vessel-Loops, die etwas stärker sind und die, wenn jetzt ein größerer Abszess vorhanden ist, das so trainieren, dass es abfließen kann, das Restsekret, aber auch verhindert, dass die Haut zu früh zugeht und damit ein neuer Abszess entsteht. Und wir haben insbesondere bei ano- oder rektovaginalen Fisteln wieder vorne in diesem Bereich sogenannte Comfort Drains, die werden ineinander gesteckt und haben dann keinerlei Knoten und auch nicht diese wegstehenden Flügeln, die für Frauen mit Fisteln in diesem Bereich wesentlich angenehmer sind. Und wir müssen natürlich die Fisteln, wenn der Crohn behandelt ist, ähnlich behandeln wie kryptoglanduläre Fisteln. Wir müssen aber die Patienten informieren, dass es eine hohe Rezidivrate hat, die Eingriffe, und uns auch gewahr sein, dass Crohn-Fisteln nur in etwa 50% einer definitiven Heilung zuführbar sind. Die OP-Verfahren sind im Grunde, wenn der Crohn gut therapiert ist und wir eine Schleimhaut ohne Entzündung haben, ähnlich wie auch bei den anderen Fisteln, nämlich entweder oberflächliche zu spalten oder zu exzidieren, Techniken, das heißt bei transfinktären Fisteln, dass wir einen Mucosa- oder Vollwandlappen machen. Das LIFT-Verfahren ist ein Ligation of the Intersphincteric Tract, das heißt, wir gehen zwischen innerem und äußerem Muskel ein und unterbinden den Fistelgang zwischen den beiden Muskeln. Gerade ein Verfahren, das in den Leitlinien auch für Crohn-Patienten empfohlen wird. Und wir haben Alternativverfahren wie Plaque, Pasta, also Sachen, die man in Fisteln einfüllt, bis hin auch zur Stammzelltherapie, wobei diese Alternativverfahren und auch die Stammzellen, muss man sagen, nicht mehr als 50% Erfolgsrate bis dato aufweisen. Hier aus Coloproctology heuer schon publiziert, was machen wir mit Patienten mit perianalem Crohn. Hier haben wir so einen Algorithmus, wie wir durchgehen können. Wenn wir die Primärmanifestation haben, dann bitte zuerst den Crohn behandeln und nicht die Fistel operieren. Das verbessert das Outcome wesentlich. Wir können ein komplettes Staging machen, wie wir es hier auf dieser Stufe dann haben. Und dann, wenn wir die Fistel haben, oberflächlich spalten oder exzidieren. Und wenn sie transfinktär ist, Drainage vorübergehend oder bei den Ano- oder eben Flap und bei den anovaginalen Fisteln entweder Rezidive mit Lappen im Septum rektovaginale behandeln oder bis hin zum Stoma, wenn es hohe Fisteln sind, die zum Rektum gehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.